Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Astrid Ravolis hier im Kölner Studio. Hallo zusammen an diesem 30. Fußball-Bundesliga-Spieltag. Da hat Borussia Dortmund einen zwar mühevollen, aber doch enorm wichtigen Sieg geschafft. Der Erfolg über Hertha BSC wäre für sich allein genommen vielleicht nicht ganz so wichtig, aber weil die Konkurrenz nicht so punkten konnte, ist der BVB auf dem besten Weg in die Champions League. Burkhard Hupe berichtet.
Einen Schönheitspreis gewinnt Borussia Dortmund mit diesem 1:0 gegen Hertha BSC sicherlich nicht, aber...
Wir haben ein Tor mehr geschossen und am Ende, klar, war es jetzt kein überragendes Spiel, aber wie gesagt, so ein Spiel musst du auch mal gewinnen.
Denn das 1:0 von Emre Can nach knapp einer Stunde hatte auch nach mehr als 90 Minuten Bestand. Die Dortmunder verdienen sich diesen Erfolg gegen Hertha BSC auch, weil sie mehr für das Spiel taten, vor allen Dingen nach der Pause mit mehr Tempo, mit mehr Biss nach vorne, mit mehr Überraschungsmomenten. Für Hertha BSC bedeutet es die erste Niederlage unter dem neuen Trainer Bruno Labbadia.
Das müssen wir leider akzeptieren. Trotzdem hat die Mannschaft gefightet bis zur letzten Sekunde. Ich glaube, das hat jeder gesehen.
Im zweiten Abschnitt waren die Berliner aber dem Dortmunder Druck vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten nicht so richtig gewachsen. Und dann, als sie mussten, da konnten sie eben nicht nach vorne spielen, nämlich und selbst Chancen herauskombinieren. Und deshalb gewinnt der BVB unter dem Strich verdient mit 1:0 gegen Hertha BSC.
Und festigt damit also Tabellenplatz 2 mit 7 Punkten Rückstand noch auf Spitzenreiter FC Bayern München. Der nutzte bei Bayer 04 Leverkusen einige seiner vielen Torchancen. Daniela Müllenborn.
Die Bayern rauschen unaufhaltsam ihrer 8. Meisterschaft in Folge entgegen, auch wenn die Mannschaft um Kapitän Manuel Neuer in Leverkusen leichte Anlaufschwierigkeiten hatte.
Dass wir jetzt 4 Tore erzielen und hier so als Sieger vom Platz gehen, das hatte ich in dem Moment, als in der 9. Minute das 1:0 für Leverkusen gefallen ist, nicht erwartet. Aber das zeichnet einfach auch uns aus und diese Mentalität, die wir in der Mannschaft haben, daran zu glauben, auch gegen eine starke Leverkusener Mannschaft dieses Spiel klar zu dominieren und zu drehen.
Lucas Alario hatte früh für Leverkusen getroffen. Durch Tore von Kingsley Coman, Leon Goretzka und Serge Gnabry drehte der FC Bayern das Spiel noch vor der Pause. Und auch Robert Lewandowski steuerte noch seinen Treffer bei. Es war sein 30. Saisontor. Ehe sich Leverkusens Teenager Florian Wirtz ins Buch für Fußballrekorde eintrug. Mit seinem Tor zum 2:4 ist der gerade 17 Jahre alt gewordene Offensivspieler der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte. Ansonsten gab es für Leverkusens Trainer Peter Bosch nur wenig Grund zur Freude.
Bayern hat eine sehr gute Mannschaft, aber wir haben nicht auf unserem Niveau gespielt heute.
RB Leipzig bestätigte am Rande des Spiels gegen den SC Paderborn einen millionenschweren Coup mit Geldgeber Red Bull. Durch einen Schuldenerlass von 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018-2019 stärkten die Rasenballsportler ihr Eigenkapital und spielten dann aber eher auf Sparflamme, Thorsten vom Wege.
Klaus Jasula hat einen Rekord eingestellt. Die gelbe Karte im Spiel gegen Leipzig war schon seine 16. Das schaffte in einer Bundesliga-Saison bisher nur Thomas Scheito. Viel spannender aber war das Unentschieden, das sich die Paderborner in der Nachspielzeit erkämpften, als Christian Strohdiek aus Nahdistanz einen Ball über die Linie drücken konnte. Zumindest dafür nahm auch Klaus Jasula Glückwünsche an.
Leipzig ist eine Spitzenmannschaft. Heute wäre vielleicht auch ein bisschen mehr drin gewesen, auch aufgrund der roten Karte, dass sie längere Zeit in Unterzahl gespielt haben. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert.
Weniger gut drauf war nach Spielende der Leipziger Lukas Klostermann, denn sein Team hatte sich nach dem 1:0 durch Patrick Schick in der 27. Minute in der Spur befunden, diese aber nach der gelb-roten Karte gegen Dayot Upamecano Ende der ersten Halbzeit wieder verlassen. Im zweiten Spielabschnitt agierte Paderborn mutig, riss das Spiel an sich, wenngleich die Gastgeber trotzdem noch klare Konterchancen hatten und das 1:1 erst kurz vor dem Abpfiff fiel.
Und trotzdem hatten wir selbst danach, glaube ich, noch eine gefühlt 100%ige Torchance, aber ja, jetzt müssen wir trotzdem mit dem Punkt leben.
Leipzig ist Dritter der Tabelle, dahinter folgen Gladbach, Leverkusen und Hoffenheim. Die TSG dabei etwas abgeschlagen, auch weil bei Fortuna Düsseldorf heute nur ein Remis drin war. Marc Eschweiler.
Es war ein turbulentes Spiel mit wechselnder Führung, einer frühen roten Karte und einem zurückgenommenen Tor. Die beiden Entscheidungen von Schiedsrichter Sören Storks jeweils nach Videobeweis sorgten für große Diskussionen. In der 9. Minute zeigte er Hoffenheims Hübner die rote Karte nach einem vermeintlichen Schlag ins Gesicht seines Gegenspielers. In der 18. Minute pfiff er das vermeintliche 2:1 für Düsseldorf zurück, weil er eine Aktion im Vorfeld als Foul wertete. In einer auch sportlich interessanten Partie ging Düsseldorf früh durch Hennings in Führung. Trotz Unterzahl drehte Hoffenheim durch Dabur und Zuber zunächst die Partie. Erneut Hennings setzte mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 2:2 Endstand.
Fehlt noch das Rhein-Main-Derby, das zwischen Eintracht Frankfurt und FSV Mainz 05, das haben die Hessen zu Hause verloren geben müssen. Tim Brockmeier.
verdient dieses 2:0 für die stark abstiegsbedrohten 05er.
Nach den letzten Wochen auch so ein bisschen Balsam für die Seele. Und wir haben jetzt noch 4 Schritte zu gehen. Das war der erste kleine Schritt.
Balsam auf die Seele von Daniel Brosinski und sicher auch auf die Seele von allen anderen Mainzern. Nia Kate erzielte per Kopf nach einer Ecke noch vor der Pause die Führung. Die Entscheidung fiel 15 Minuten vor Schluss. Kunde traf für Mainz und ging beim Torjubel auf ein Knie, zeigte so seine Solidarität mit den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus in den USA. Frankfurt nach dem wichtigen Sieg in Bremen am Mittwoch nicht wiederzuerkennen.
Unsere Leistung war heute sehr überschaubar.
So Eintracht-Trainer Adi Hütter Enttäuschung und Ärger über das Auftreten seines Teams in 6 Worten zusammengefasst.
Morgen spielen dann auch Bremen gegen Wolfsburg, Union Berlin gegen Schalke und Augsburg gegen Köln. In Bulgarien nehmen die ersten beiden Fußballligen an diesem Wochenende auch wieder ihren Betrieb auf, allerdings mit Publikum im Stadion. Es gelten zwar Einschränkungen wie zum Beispiel Abstandsregeln, zwischen den Zuschauern müssen mindestens 2 Plätze freigehalten werden. Serdan Govedarica berichtet.
Es ist fast ein bisschen wie vor Corona. Der Ball rollt wieder im Wassiljewski-Stadion in Sofia und auch Fans dürfen wieder rein. Stadiondirektor Karlo-Jan Sarsanov vor dem Spiel? Wir haben die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. An den Eingängen wird es Desinfektionsmittel geben. Und wir öffnen alle Eingänge. Das ist äußerst wichtig, damit sich nicht viele Menschen an den Eingängen drängen. Das Catering im Stadion wird auf verpacktes Essen und Wasser in Flaschen begrenzt sein. Nach den Regeln des Gesundheitsministeriums dürfen in Bulgarien Stadien coronabedingt nur zu 30% ausgelastet sein, mit Sicherheitsabstand von 2 freien Sitzplätzen zwischen den Fans. Ins Levski-Stadion hätten also mehr als 7000 Fans kommen dürfen, auf den Rängen waren dann tatsächlich 4500. Dauerkartenbesitzer hatten Vorrang. Andere hatten sich bereits im Vorfeld virtuelle Karten gekauft, um als Pappkameraden dabei zu sein. Ich habe zum ersten Mal in Deutschland solche Pappfiguren im Stadion gesehen. Ich fand sie ganz toll und als ich gesehen habe, dass Levski dasselbe organisiert, habe ich keinen Moment gezögert, sagt Levski-Fan Neda Kovaceva. Wie viele andere Fans wurde auch sie von der Entscheidung der Behörden, Fans in die Stadien zu lassen, überrascht. Beim nächsten Mal will sie live dabei sein. Je mehr Menschen auf den Tribünen, desto besser. Ich kaufe mir eine normale Eintrittskarte für das nächste Spiel. Das ist gar kein Problem. Und das Spiel? Gastgeber Levski verliert am Ende mit 0:1 gegen Ludogorets. Dass es jetzt doch möglich war, Fans in die Stadien zu lassen, könnte auch an dem prominenten Besitzer von Ludogorets liegen, glauben viele in Bulgarien. Der mächtige Oligarch besitzt einen wichtigen TV-Sender und soll auch gute Kontakte zur bulgarischen Regierung haben.
Das Münchner Gesundheitsamt hat der Basketball-Bundesliga nahegelegt, bei den Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen für das laufende Basketball-Saisonfinalturnier noch nachzuschärfen. Deswegen tragen die Sportler jetzt Tracking-Chips am Handgelenk, wenn sie im Quarantänehotel sind, um einfacher Kontaktpersonen identifizieren zu können. Sportlich lief's auf dem Parkett auch nicht wie gewohnt, weiß Florian Hecht.
Das 95:85 für Ulm war so ein Spiel, bei dem die Basketballfans mitgefiebert, mitgelitten und auch mitgetobt hätten. Waren aber keine da. Das Spiel dennoch intensiv und spannend. Die Bayern früh mit 7 Punkten vorne, aber Ulm ließ sich nicht abhängen und ging 2 Minuten vor der Halbzeit sogar in Führung. Und das, obwohl die Bayern von jenseits der 3-Punkte-Linie das wesentlich feinere Händchen hatten. Das änderte sich dann in der zweiten Halbzeit. 4 Punkte Rückstand hatten die Bayern vor den letzten 10 Minuten, in denen die Münchner die Ulmer weiter aufbauten. Und die ließen sich nicht bitten und gewannen ein Spiel verdient mit 10 Punkten Vorsprung, bei dem es auch mit Zuschauern am Ende ziemlich ruhig in der Halle gewesen wäre.
Der deutsche Meister Bayern München ist also auf dem Weg zur Titelverteidigung und gleich zum Auftakt dieses Finalturniers der Basketball-Bundesliga gestolpert. Ebenso wie die HK Mörlins Crailsheim, die zum Auftakt unerwartet mit 78:89 gegen die BG Göttingen verloren. Das Turniermotto in München, das lautet übrigens United Against Racism. Und nicht nur auf den Fußballplätzen haben heute viele Teams, Sportler wie Funktionäre und Betreuer gekniet, als Zeichen der Solidarität. Der brutale Tod des schwarzen George Floyd bei einem Polizeieinsatz in den USA bewegt auch Gerald Asamoah. Der ehemalige Fußballnationalspieler betont im Deutschlandfunk-Sportgespräch, wie wichtig es sei, dass der DFB auf Sanktionen für kniende Fußballer zuletzt verzichtet hatte.
Dann wäre da die ganze Kampagne, was der DFB macht und tut, alles für ein Kass gewesen war. Ich meine, du setzt dich für was ein und Jungs gehen den Weg vor und du sagst, dafür kriegen wir eine Strafe. Ich meine, ich hätte es noch schöner gefunden, wenn der Schiri selber für sich entschieden hätte, nee, ich finde die Aktion sehr gut, du kriegst keine gelbe Karte. Das hätte noch mehr bewegt. Aber wie gesagt, er macht seinen Job, verstehe ich vollkommen, aber es hätte noch mehr Ansehen bekommen. Aber wenn der DFB das wirklich so durchgezogen hätte, dann hätte der DFB sehr, sehr, sehr viel verloren.
Das komplette Sportgespräch mit Gerald Asamoah gibt's morgen ab 23.30 Uhr bei uns hier im Programm und ab morgen Mittag schon online auf deutschlandfunk.de/sport oder in unserer Audiothek. Tschüss, bis bald, sagt Astrid Rawohl.